Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Krankheiten und selbstverständlich können nicht nur junge Menschen oder Erwachsene in der Lebensmitte davon betroffen sein, sondern auch ältere Menschen. Allerdings äußern sich Depressionen im Alter etwas anders als in jüngeren Jahren und hinzu kommt, dass Senioren neben der Depression häufig auch noch an anderen Krankheiten leiden, was wiederum die Diagnose recht schwierig machen kann und zu Verwechslungen führen kann, sodass viele Fälle gar nicht erkannt werden. Depressionen im Alter, das ist heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin zu folgenden Themen. Pharmazie. Nach dem Todesfall einer jungen, schwangeren Frau in Köln durch ein verunreinigtes Medikamentenmischung führen wir ein Gespräch mit einem Vertreter der Apothekenkammer. Neurologie, personalisierte Therapien bei Krankheiten des Gehirns und Augenheilkunde mit Atropintropfen gegen Kurzsichtigkeit. Im Radiolexikon Gesundheit nach den 11 Uhr Nachrichten geht es heute um das Restless Leg Syndrom, also zuckende Beine, die einem die Nachtruhe verleiden können. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt: Depressionen im Alter. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Michael Rapp von der Universität Potsdam. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie. Guten Morgen, Herr Professor Rapp.
Einen schönen guten Morgen.
Wie unterscheiden sich Depressionen im Alter von solchen, die man in jüngeren Jahren erleiden kann?
Na, zum einen gibt es Menschen, die im Alter wiederkehrend an der Depression leiden, die also schon als junge Erwachsene hatten. Und es gibt eben Menschen, bei denen die Depression im höheren Lebensalter erstmalig auftritt. Und da unterscheiden sie sich insofern, dass die Symptome ein bisschen anders sind. Es ist neben den klassischen Symptomen der Depression, der gedrückten Stimmung und der fehlenden Energie, kommt es häufig zu Symptomen der Schlaflosigkeit und häufig zu körperlichen Symptomen. Und das sieht dann ein bisschen anders aus als die Depression im jungen Erwachsenenalter. Und es ist insgesamt so, dass die Depressionen bei älteren Menschen häufiger sind, aber häufig auch weniger schwer ausgeprägt.
Was heißt, sie sind häufiger?
Also, wenn man die Depressionen einteilt, dann gibt es die schwere depressive Episode, das, was wir landläufig auch als Major Depression bezeichnen, die mit eindringlicher Symptomatik einhergeht. Und die gibt es bei jungen Erwachsenen etwa so bei 4-5% der Bevölkerung. Und im Alter ist es ähnlich, da wird es gar nicht mehr, da sind es auch so 3-4-5%. Wenn man aber sich Depressionen anguckt, die wir klinisch unterschwellige oder leichtere Depressionen nennen, dann sind die im Alter viel häufiger. Und da sind die Symptome eben in erster Linie natürlich auch die gedrückte Stimmung, aber es kommt nicht zu so schwerem Insuffizienzerleben, zu schwerer Störung des Selbstwertgefühls, sondern es kommen häufig viele andere Symptome dazu, wie eben die Schlaflosigkeit oder das Erleben von körperlichen Symptomen als besonders stark. Dazu gehört dann auch sowas wie Magenbeschwerden oder chronische Kopfschmerzen, die sich dann häufig auch als Depression hinter einer Depression verstecken können.
Ja, das klingt für mich, klingt auch stark danach. Das heißt, das sind ja Symptome, die jetzt nicht, die etwas nicht so stark sind, die auf alles Mögliche hinweisen. Und die können die da eventuell dazu führen, dass eine Depression im Alter dann auch nicht oder nur schwer erkannt wird?
Ja, das Erkennen der Depression ist auch im jungen Erwachsenenalter ein Problem. Wir haben nur etwa die Hälfte der Patienten wird zum Beispiel in der hausärztlichen Praxis als depressiv erkannt. Und dadurch, dass bei den älteren Patienten eben zusätzlich diese körperlichen Symptome häufig im Vordergrund stehen und es auch die sind, die die Patienten als erstes berichten, wird es häufig nicht erkannt, dass dahinter eben doch deutlicher depressive Symptome liegen, die dann die körperlichen Symptome auch mitbedingen und verstärken.
Wodurch kann im Alter eine Depression ausgelöst werden?
Ja, da kommen wir wieder zurück zu den Patienten, die im Alter wiederkehrende Depressionen haben. Da ist es so wie bei jungen Erwachsenen. Wir haben genetische Risikofaktoren, wir haben psychosoziale Risikofaktoren. Dazu gehören auch Stresssituationen, chronische Stresssituationen. Und da ist es eben so, dass im Alter die psychosozialen Stressoren anders sind und bestimmte psychosoziale Faktoren auch häufiger sind, wie zum Beispiel der Übertritt ins Rentenalter als Anpassungsprozess, der Verlust von Freunden oder nahen Angehörigen und das Wahrnehmen der eigenen körperlichen Gebrechlichkeit und das Wahrnehmen von zunehmenden Behinderungen, die den Alltag einschränken. Das sind so Faktoren, die auch bei der wiederkehrenden Depression im Alter häufige Ursachen sind. Daneben gibt es aber die große Gruppe der Depressionen, die im Alter neu auftreten. Und die sind eben sehr häufig auch mit körperlichen Erkrankungen assoziiert. Und da sind in erster Linie zu nennen die gefäßbedingten Depressionen. Das heißt Depression nach Schlaganfall, Depression nach Herzinfarkt, Depression bei schwerer Herzinsuffizienz. Das sind Erkrankungen, die im Alter häufig zum ersten Mal auftreten, die auch im Alter gehäuft auftreten und dann eben mit sehr hohem Anteil, man spricht so von einem Drittel bis der Hälfte der Patienten, depressive Symptome mit sich bringen.
Gefäßbedingte Depressionen nennt man das. Sie haben jetzt als ein Beispiel den Schlaganfall dabei genannt. Muss man das so verstehen, dass nach einem Schlaganfall auch noch zusätzlich eine Depression auftreten kann?
Ja, zwei Dinge könnten das bewirken. Das eine ist, dass der Schlaganfall ja auch Teile des Gehirns betreffen kann, indem wir Emotionen verarbeiten und in denen Stimmung reguliert wird und es dadurch durch die eigentliche Läsion des Gehirns durch den Schlaganfall zu einer depressiven Verstimmung kommt. Andererseits haben wir aber eben auch körperliche Einschränkungen, Einschränkungen des Gedächtnisses unter Umständen nach einem Schlaganfall, einfach so Einschränkungen der Alltagsfertigkeiten und Aktivitäten. Und die bringen eben auch das Risiko für eine Depression mit sich, sodass dass die Häufigkeit innerhalb der ersten 3 bis 6 Monate nach einem Schlaganfall so bei einem Drittel liegt.
Mhm. Es gibt, Sie haben auch noch andere Krankheiten angesprochen. Altersbedingt gibt es ja auch verschiedene Krankheiten. Diabetes ist sicherlich eine Krankheit, die sehr im Alter sehr, sehr häufig ist. Hat die auch Auswirkungen auf eine Depression?
Ja, also beim Diabetes ist es ja so, dass wir tatsächlich auch viele gefäßbedingte Veränderungen haben und wir haben starke Einschränkungen in der Lebensqualität durch zum Beispiel Diät oder Insulingaben. Und diese Einschränkungen bringen häufig Depressionen mit sich. Und dadurch, dass die Erkrankungen im Alter häufiger werden, haben wir dann eben auch diese häufigeren Depressionen, die durch Grunderkrankungen wie Diabetes oder auch die Parkinson'sche Krankheit ausgelöst werden können.
In diesem ganzen Zusammenhang müssen wir über eine Krankheit unbedingt sprechen. Das ist die Demenz. Das ist nicht eine Krankheit, das ist ein ganzes Bild von Krankheiten, die natürlich im Alter auftreten kann. Wenn man sich so die Symptome einer Demenz anguckt und die Symptome von Depressionen anguckt, dann sind die sich ja sehr, sehr ähnlich, oder?
Ja, und die Depressionen, insbesondere die schweren depressiven Erkrankungen im Alter, können auch dem Bild einer Demenzerkrankung sehr nahe kommen, sodass es auch häufig zu Fehldiagnosen kommen kann. Denn mit der Depression, gerade der schweren Depression im Alter, kommt es auch immer zu Einschränkungen des Gedächtnisses. Es kommt zu einem Antriebsverlust, es kommt zu einem Motivationsverlust. Die Freudlosigkeit kann interpretiert werden als Antriebsverlust und Rückzug. Und all das sind auch Symptome einer Demenzerkrankung, sodass es häufig so ist, dass die Erstmanifestation einer Depression im Alter als Demenz erkannt wird oder dass bei einer Demenz eben die depressiven Symptome nicht zusätzlich gesehen werden.
Also Verwechslung in beiden Richtungen können passieren. Ja. Gibt es da irgendwie ein Kriterium, nach dem man das so unterscheiden kann?
Es gibt leider kein so richtig gutes. Man braucht eine Menge an klinischer Erfahrung für die Differentialdiagnose. Was auf jeden Fall hilft, ist eine gute neuropsychologische Untersuchung, also Tests des Gedächtnisses und anderer kognitiver Funktionen, weil da das Bild ein bisschen unterschiedlich ist zwischen den Demenzerkrankungen und der Depression. Und da kann man erste Hinweise bekommen. Letztlich die Diagnosesicherung kommt dadurch, dass man die Depression behandelt und es dann bei einer Besserung der Depression auch zu einer Besserung der Gedächtnisleistung kommt.
Depressionen im Alter sind offenbar sehr viel verbreiteter, als man zunächst denkt. Und sie sind natürlich auch ein Problem in Alten- und Pflegeheimen. Wie gehen Alten- und Pflegeheime damit um? Mirkus Miljanic hat nachgefragt.
Köln Caritas Altenzentrum St. Josef Elisabeth. 15 Bewohnerinnen und Bewohner sitzen an diesem Montagnachmittag im Café Elisabeth. Ein geschmackvoll eingerichteter Raum, warme, ansprechende Farben, bequeme Stühle vor Tischen mit Kaffee und Kuchen. Manche reden miteinander, andere sind in sich gekehrt und schweigen. Lässt sich in dieser Situation schon abschätzen, ob jemand an einer Depression leidet?
In gewisser Weise schon, zum Beispiel an der Gestik und Mimik. Traurige Gesichtszüge, zieht sich auch zurück, ist nicht so direkt unter Leute, sitzt alleine am Tisch und sucht vielleicht auch nicht so direkt den Kontakt von sich aus.
Birgit Wasner, leitende Pflegefachkraft im Altenzentrum St. Josef Elisabeth. 114 Betten verteilt auf 3 Stationen hat die Einrichtung. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner sind hochbetagt. Etwa 70% leiden an einer Demenz unterschiedlicher Schweregrade.
Also wir erleben Bewohner, die schon depressiv ins Haus kommen. Das ist natürlich für uns in der Pflege dann auch eine große Herausforderung, weil viele Bewohner natürlich auch schon alleine zu Hause gelebt haben, keine Angehörigen mehr hatten und halt auch nicht mehr vor die Tür gegangen sind.
Etwa 30% der Bewohner leiden an einer Depression. Wie viele es genau sind, weiß allerdings niemand, so Jan Besting, Leiter des Kölner Altenzentrums St. Josef Elisabeth.
Als wirklich feststehende Diagnose haben wir das sehr selten. Da stehen einfach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenzerkrankungen, rheumatische Geschichten. Sowas steht da viel mehr im Vordergrund als die Depression.
Und doch ist ein Teil der Bewohner depressiv und muss entsprechend betreut werden. Welche Möglichkeiten gibt es?
Natürlich erstmal auf den Bewohner eingehen, versuchen bei Einzug den Bewohner so gut wie möglich kennenzulernen, auch viel Biografiearbeit. Dem Bewohner versuchen, das, was er noch möchte, zu ermöglichen und ich sage jetzt auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken, ne, mit Angeboten, wo man halt auch ein bisschen in Gesellschaft ist.
Und da steht mittlerweile ein breit gefächertes Portfolio zur Verfügung, von Spaziergängen über Gesprächs- und Lesekreise bis hin zum gemeinsamen Malen, Musizieren und Singen. Eine Depression lässt sich mit solchen Angeboten natürlich nicht heilen, aber sie lässt sich erstaunlich gut lindern. Bei schweren Fällen kommt ein Arzt ins Seniorenzentrum.
Wir arbeiten mit Psychiatern und Neurologen zusammen, die dann halt versuchen, den Bewohner gut einzustellen. Man gibt dann diese sogenannten Stimmungsaufheller.
Neben der Vergabe von Medikamenten gäbe es noch klassische Gesprächspsychotherapien. Bei jüngeren Patienten ein normales Verfahren, bei älteren werden sie eher selten angewandt, obwohl die Erfolge vielversprechend sind. Das ist unbefriedigend, so Jan Besting. Ändern lässt sich das nur mit einer besseren medizinischen Versorgung alter Menschen.
Depressionen, das vernachlässigte Leiden alter Menschen. Ein Beitrag von Mirkus Miljanic. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Depressionen im Alter. Und unser Studiogast ist Professor Michael Rapp von der Universität Potsdam. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Professor Rapp, wie behandeln Sie Depressionen bei älteren Menschen?
Eigentlich gar nicht so viel anders als bei jüngeren Erwachsenen. Es gibt halt 2 sehr große Säulen für die Depressionstherapie. Das eine ist die medikamentöse Therapie und das andere ist die Psychotherapie. In der Versorgung ist es leider so, dass die Medikamente eher gegeben werden als die Psychotherapie. Das wurde ja eben schon in dem Beitrag deutlich. Insgesamt ist es aber so, dass gerade bei den älteren Patienten sowohl die medikamentöse Therapie als auch die Psychotherapie viel zu selten angewandt werden. Und beide Verfahren in Kombination wird in den Leitlinien empfohlen und wurde auch in vielen, vielen Studien gezeigt, dass das die wirksamste Art und Weise der Behandlung ist. Medikamente und Psychotherapie in Kombination werden die leider viel zu selten, insbesondere bei den älteren Menschen mit Depressionen, angewandt und angeboten.
Also die Kombination von Antidepressiva und Psychotherapie ist sicherlich der beste Weg. Aber Sie sagen, die werden zu selten, das wird zu selten angewandt, speziell bei älteren Patienten. Warum?
Na, einerseits haben wir das Problem, dass wir die Depressionen nicht häufig genug erkannt werden. Und andererseits haben wir das Problem, dass gerade die niedrigschwelligen Depressionen oder die leichteren Depressionen bei den älteren Menschen eben häufig nicht als therapiebedürftig gesehen werden. Da muss man auch nochmal differenzieren, weil gerade für die leichten Depressionen das Thema medikamentöse Therapie nicht unbedingt zutrifft. Bei den leichten Depressionen haben wir eindeutig Hinweise darauf, dass die Psychotherapie alleine ebenso und sogar besser wirksam sein kann. Aber da haben wir dann häufig die Situation, wo man sagt, das ist eben im Alter so und dann hat man diese Verluste familiär und körperlich gehabt und das kann man ja irgendwie verstehen und muss es deswegen nicht behandeln.
Wenn ein Patient dement ist und vielleicht auch schwer zu erreichen ist, wie gut wirkt denn dann eine Psychotherapie?
Na, es gibt für die Behandlung von Depressionen bei Demenz gibt es andere Ansätze, wie zum Beispiel die auch im Beitrag schon genannte Biografiearbeit oder das Arbeiten mit sozialen Beziehungen. Und da sieht die Psychotherapie natürlich ein bisschen anders aus, ganz anders aus als bei einem kognitiv Gesunden. Aber auch da gibt es psychotherapeutische Verfahren, die durchaus wirksam sind.
Und um auf die Medikamente, auf die Antidepressiva zu sprechen zu kommen, welche Nebenwirkungen haben die speziell im Alter?
Also es ist so, dass für die Pharmakotherapie, die medikamentöse Therapie der Altersdepression, andere Medikamente eingesetzt werden müssen als bei jungen Erwachsenen. Zum Beispiel die trizyklischen Antidepressiva, die bei den jungen Erwachsenen oft angesetzt werden, sollte man im Alter meiden, weil sie Schwindel auslösen können, Herzrhythmusstörungen und eine ganze andere Reihe von Nebenwirkungen haben. Auch bei den Serotonin-Wiederaufnahmehämmern gibt es Nebenwirkungen, aber da ist das Profil günstiger. Und wenn man die Medikamente damit bedacht, insbesondere auch in der Dosis einsetzt, sind die da gut wirksam.
Zum Schluss letzte Frage, über die müssen wir auch sprechen. Wie groß ist die Gefahr eines Suizids bei einer Depression im Alter?
Die Suizidgefahr ist gerade bei den schweren Depressionen relativ hoch. Deswegen ist auch das Erkennen, früher erkennen, behandeln, das Wissen, dass Depressionen behandelbar sind, gut behandelbar sind, auch im höheren Lebensalter, die wichtigste Prävention.
Wie soll man sich dann als Angehöriger verhalten, wenn man jetzt, sagen wir, erlebt, dass Vater oder Mutter im höheren Alter in eine Depression abrutscht?
Man sollte es ansprechen, vorsichtig ansprechen. Und sich vielleicht auch beraten lassen, welche Hilfsangebote möglich sind und die Hilfsangebote möglichst konkret machen. Und wenn es dann gelingt, die Hoffnung beim Patienten zu wecken, dass das wieder besser werden kann und die Hilfsangebote nicht unerreichbar scheinen, dann gelingt es relativ schnell, die Patienten auch in Behandlung zu bekommen.
Unser Schwerpunktthema heute: Depressionen im Alter. Und zu Gast im Studio ist Professor Michael Rapp von der Universität Potsdam. Er ist Alterspsychologe. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon in Bremen begrüße ich Frau Wenig. Guten Morgen, Frau Wenig.
Ich heiße Wesnick.
Oh, Entschuldigung. Habe ich falsch gelesen. Frau Wesnick.
Aber macht nichts, ja. Ja, ich habe eine E-Mail geschrieben, weil mein Vater in Lübeck, der in Lübeck wohnhaft ist, oder Bad Schwartau bei Lübeck, zwei Schlaganfälle hatte, sich eigentlich ganz gut wieder berappelt hat. Also er muss einen Rollator benutzen, weil er öfter mal Schwindelanfälle hat und am Anfang auch noch gefallen ist, was jetzt in letzter Zeit nicht mehr vorgekommen ist. Aber also mein Bruder und ich, wir sind ziemlich sicher, dass er eine Depression hat, weil er so unglaublich negativ darauf reagiert. Er geht nicht mehr vor die Tür. Er hat also mehrere Versuche, zum Beispiel ihm noch Physiotherapie angedeihen zu lassen, die Leute rausgeworfen. Wir sind erst das Einzige, was er wirklich tut, ist regelmäßig seine Medikamente zu nehmen. Aber wenn es darum geht, jetzt noch eins mehr zu nehmen, da verweigert er auch den Dialog dazu. Und das klingt für uns sehr nach einer Depression. Und wir wissen, dass seinem Bruder ein mildes Antidepressivum sehr geholfen hat, der leider inzwischen an Krebs verstorben ist. Aber wir kommen überhaupt nicht an ihn ran. Und wir leiden schon sehr darunter, weil er wirklich unheimlich aggressive Jitzhorn-Ausbrüche auch hat uns gegenüber. Und einfach auch gar keine Lebensfreude mehr hat.
Also was Professor Rapp sicherlich nicht tun kann, ist eine Diagnose am Telefon stellen auf diese Art und Weise. Aber er kann Ihnen vielleicht helfen und Ratschläge geben, wie Sie sich in der Situation verhalten, Herr Professor Rapp.
Genau, es geht auch eher um Tipps, vielleicht sich ihm noch irgendwie doch zu nähern. Also für ihn ist eine physische Erkrankung, das muss ich nochmal sagen, Kriegsgeneration schon ein großes Makel. Und über die psychische Komponente kann man einfach gar nicht mit ihm reden.
Ja. Herr Professor Rapp.
Ja, ich kann ja, guten Morgen erstmal. Ich kann ja vielleicht so ein bisschen versuchen, aus der klinischen Erfahrung auch Tipps zu geben, ohne jetzt genau zu wissen, ob das wirklich eine Depression ist. Und der erste Punkt ist, dass es natürlich auch darum geht, Autonomie zu behalten und sich das dann häufig auch so ein bisschen äußert als Eigensinn und Ablehnen von Behandlung. Und was man so halt machen kann, ist schon auch den eigenen Starrsinn erstmal wertzuschätzen und zu respektieren, aber dann immer wieder zu versuchen, zwei Dinge zu machen. Nämlich das eine ist, so Beispiele wie die vom Bruder immer wieder erwähnen, also Hilfsangebote machen und die konkretisieren an, ich kenne jemanden, dem hat das geholfen, ich kenne jemanden, der hat das gemacht. Dann geht es auch so ein bisschen drum, viele ältere Menschen haben auch das Gefühl, sie seien quasi selbst schuld an der Depression und wenn sie sich nur ein bisschen zusammenreißen würden, müsste das schon wieder besser werden. Und da ist es ganz wichtig, auch deutlich zu machen, dass Depression wirklich jeden treffen kann, dass das nicht bedeutet, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Jeder Dritte hat einmal im Leben eine Depression. Das ist eine häufige Erkrankung, die viele Menschen betrifft und auch viele Menschen nach Schlaganfall betrifft. Und das immer wieder zu kommunizieren, dass er nicht der Einzige ist, der das hat und dass er selbst nicht wirklich was dafür kann, dass er die Erkrankung hat. Vielleicht das auch zu verknüpfen mit dem eigenen Wunsch, den man ja bei Ihnen stark spürt, auch wieder mehr von ihm zu haben und das ihm als Option darzulegen. Und das wird nicht beim ersten Mal funktionieren und nicht beim zweiten Mal und nicht beim dritten Mal. Aber wenn man das immer wiederholt, hat man vielleicht eine Chance, einen Zugang zu kriegen und gerne auch sich Unterstützung von anderen holen, wenn es noch andere gibt, Freunde, Bekannte von ihm, die sagen, so kann
den überhaupt zu sprechen, weil er immer sagt, ich habe ja nichts zu erzählen.
Ja, aber
über Krankheiten redet man nicht in der Familie Wesnick.
Ja, ja, aber dass man vielleicht sich die Hilfe von denen aktiv rekrutiert und sagen, ihr müsst mal mit dem reden, dass er sich helfen lässt.
Ja. Das wäre sicherlich ein guter, dankbarer, guter Weg. Frau Wesnick, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. In Luzern. In der Schweiz haben wir Herrn Götz am Telefon. Guten Morgen, Herr Götz.
Ja, guten Morgen, Thomas Götz aus Luzern. Ich wollte konkret fragen, ob Trazodon im höherem oder hohem Alter eine Therapieoption ist, auch im Zusammenhang, wenn sich das unter Umständen mit dementen, leicht dementen Anteilen vermischt, also ob das eine Option ist.
Herr Professor Rapp, erklären Sie uns, was das Trazodon ist.
Ja, das Trazodon ist eins von den sogenannten atypischen Antidepressiva. Und das ist jetzt nicht so eine Behandlung, die man als allererstes anfangen würde, aber das ist durchaus, wenn man das Nebenwirkungsprofil anguckt und genau beachtet, eine Behandlungsoption und ist auch gerade bei Patienten mit Demenzerkrankungen eine, nicht die erste, aber eine mögliche Option der Behandlung. Also das kann man bejahen. Also das,
und in welcher Dosierung wäre das dann?
Das ist jetzt im Radio für den Einzelfall natürlich nicht genau sagbar, in welcher Dosierung. Aber man kann grundsätzlich sagen, bei den Antidepressiva im Alter, und das ist auch ein wichtiger Punkt für alle Hörer, denke ich, dass man im Prinzip beim alten Menschen mit der halben Dosis anfangen sollte und langsamer die Dosis steigern. Also mit der halben Einstiegsdosis, nicht mit der halben Maximaldosis, sondern mit der halben Einstiegsdosis. Der Amerikaner sagt, start low, go slow. Und das ist das Allerwichtigste bei der Pharmakotherapie der Depression im Alter.
Herr Götz, ich danke Ihnen.
Vielleicht mit 50 Milligramm beginnen.
Herr Götz, auf die genaue Dosierung können wir jetzt nicht eingehen. Jetzt kommen auch gleich die Nachrichten. Ich danke Ihnen für den Anruf. Zurück zu unserem Schwerpunktthema, Depressionen im Alter. Unser Studiogast heute Vormittag ist der Alterspsychiater Professor Michael Rapp von der Universität Potsdam. Und Sie können uns weiter anrufen 00800 4464 4464. Und am Telefon begrüße ich nun einen Hörer aus Bonn. Guten Morgen nach Bonn.
Guten Morgen. Meine Frage ist, wo finde ich Hilfe bei der Suche nach Psychotherapie, um mit Depressionen noch besser umgehen zu lernen?
Eine scheinbar einfache Frage, aber tatsächlich ziemlich kompliziert. Herr Professor Raab, wo findet man einen guten Psychiater, einen guten Psychotherapeuten, um den Umgang mit Depressionen oder eben eventuell auch mit Demenzen zu erfahren?
Ja, schönen guten Morgen. Sind Sie im Internet unterwegs?
Nein. Ich nehme nicht am Internet teil und lebe immer noch.
Ja, im Internet könnte man zum Beispiel bei den Psychotherapeutenkammern oder auch bei der Deutschen Akademie für Gerontopsychiatrie sich Listen suchen. Und bei der Akademie ist es auch so, dass man da weiß, wer sich für Alterspsychotherapie weiterqualifiziert hat. In dem Fall, wo Sie nicht im Internet sind, würde ich Ihnen einfach anbieten, dass wir Ihnen hinterher ein paar Adressen geben in Bonn und Umgebung. Ihr Hausarzt sollte auch in der Lage sein, Ihnen eine Liste von Psychotherapeuten zu geben, bei denen Sie sich behandeln lassen können. Und es gibt psychotherapeutische Beratungsstellen, die gibt es bestimmt auch in Bonn, wo man auch hingehen kann oder anrufen. Über die Telefonnummern der Psychotherapeutenkammer kann man sich auch einen Psychotherapeuten vermitteln lassen.
Also mein Hausarzt versteht gar nichts davon und er gibt das also ehrenhafterweise auch zu. Ich gehe zu einer Psychiaterin. Seit 18 Jahren nehme ich Lithium.
Darf ich nachfragen? Also Sie sind in psychiatrischer Behandlung, höre ich dabei
raus. Ja, aber die verstehen ja von Psychotherapie so gut wie nichts.
Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen im Raum stehen, ob Psychiater von Psychotherapie nichts verstehen. Professor Rapp, Verbindung gibt es schon.
Ja, wir sind ja seit den 90er Jahren Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie und in dem Fall würde ich halt einfach nochmal empfehlen, offen mit der Psychiaterin, der Behandelnden über Psychotherapiemöglichkeiten zu sprechen.
Genau, die hat sicherlich auch Adressen dafür. Vielen Dank nach Bonn. In Aurich ist Frau Lohmann am Telefon. Guten Morgen, Frau Lohmann.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir hören Sie.
Ja.
Ihre Frage. Frau Lohmann.
Es geht darum, was ich mache gegen Depressionen.
Das wollten Sie uns erzählen.
Ja, wenn ich also merke, dass ich irgendwie so ein bisschen traurig werde, gerade jetzt so im Herbst auch, dann gucke ich mir im Fernsehen Sendungen an, über die man Sachen kommen, über die man dann lachen kann. Und dann, oder ich höre klassische Musik, Mozart zum Beispiel, im Radio oder im Fernsehen. Oder gucke Sendungen, zum Beispiel gibt es da auch eine Sendung mit dem André Rieu, der solche Walzermusik hat. Oder ich singe mit im Chor. und keine grausamen Sachen im Fernsehen angucken. Es ist auch ganz wichtig, dass man dann abschaltet und denkt, nee, das ist nichts für mich.
Aber da sprechen Sie viele schöne Punkte an. Die Musiktherapie lindert sicherlich die depressiven Symptome. Aber gerade bei der saisonalen, bei der Winterdepression, gibt es auch noch ein anderes nicht-medikamentöses Verfahren, nämlich die Lichttherapie. Das heißt, die Behandlung in den dämmerigen Stunden morgens und am Nachmittag mit hohen Lichtintensitäten für eine überschaubare Zeit von 10 Minuten, einer Viertelstunde. Das ist auch eine hochwirksame Therapie, gerade bei der saisonalen Depression. Und auch da lohnt es sich, beim Arzt oder Psychiater oder Psychotherapeuten nachzufragen, ob er jemanden kennt, der das anbietet.
Also jetzt bei der Winterdepression, die sozusagen bevorsteht, eine Lichttherapie. Wie muss ich mir das vorstellen? Setze ich mich da unter eine 100-Watt-Birne oder was macht man bei einer Lichttherapie?
Ja, es gibt bestimmte Lichttherapieanlagen, die eine gewisse Lux-Zahl haben, also eine starke Leuchtfähigkeit. Und man setzt sich im Prinzip am besten gemeinsam in Gruppen vor so ein Lichttherapiegerät, ist vielleicht dabei noch ein bisschen körperlich aktiv und hat zweimal täglich diese Lichteinstrahlung, diese Lichtintensität, die dann in der Tat die depressiven Symptome mildern kann.
Und Sie sagen, das ist eine Anlage. Ich kann mich also zu Hause kann ich mir das nicht hinstellen oder mit meiner Schreibtischlampe geht das nicht? Oder
mit der Schreibtischlampe wird es nicht gehen, weil die auch kein zugelassenes Medizinprodukt sein wird. Aber es gibt tatsächlich auch Lichttherapielampen für zu Hause und es gibt auch einige Einrichtungen, die verleihen und dann mitgeben zur Behandlung.
Frau Lohmann, vielen herzlichen Dank für die Frage und für Ihre Schilderung, die für uns gleich auch weitergeholfen hat. Am Telefon jetzt ist eine Hörerin aus Niederbayern, da begrüße ich Jutta. Guten Morgen, Jutta.
Ja, guten Morgen, beziehungsweise guten Mittag. Ich hatte erste depressive Schübe schon im Jugendalter.
Wie alt sind Sie jetzt, wenn ich fragen darf?
61. Mhm. Und ja, dann kam so dies und jenes dazu. Ein bisschen verkrachte Familie, alles, was der Mensch so braucht. Aber alles an Medikamenten hat mir eigentlich nichts gebracht. Also das, was Stimmungsaufheller sein sollten, haben die Stimmung nicht gehellt, sondern mehr so das, was beruhigend wirken sollte, hat sehr beruhigt und dann konnte ich gar nicht mehr hoch.
Hm. Herr Professor Rapp. Also ich weiß ja jetzt nicht, was Sie genau an Medikamenten bekommen haben, aber was wir häufig in der Praxis sehen, ist, dass tatsächlich die medikamentöse Therapie auch und gerade im Alter auch zum Teil probiert wird mit Medikamenten, die gar nicht wirklich antidepressiver sind und auch nicht antidepressiver, die man als erstes einsetzen sollte und das häufig auch mit niedrig dosiert sogenannten Neuroleptika behandelt wird oder wenn Schlafstörungen, die ja auch sehr häufig sind bei der Depression im Alter vorliegen, das mit Schlafmitteln oder Benzodiazepinen behandelt wird. Und das ist so ein bisschen das Tragische, dass die einerseits der Depression nicht wirklich helfen und sie aber auch so, wie Sie es ein bisschen geschildert haben, verschlechtern können. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man an einer Depression leidet, sich gut beraten lässt bei der medikamentösen Therapie und sich auch sicher ist, dass der Stimmungsaufheller auch ein Antidepressivum ist, das man leitliniengerecht einsetzen kann.
Es war sicher nicht fürchterlich Beruhigendes, sondern einfach nur das, was für nachts war. Das hat den Dank dafür, dass ich den ganzen Tag nicht mehr aufstehen konnte. Und nun gut, Stimmung aufhellen, das sage ich Ihnen jetzt mal als Positives in die Runde, kann ich eigentlich immer noch am besten per Musik.
Das ist ja eigentlich auch dann ein guter Weg mit der richtigen Musik. Ja, vielleicht ein Weg für Sie, aber...
Aber man wird sich trotzdem wünschen, es gibt ja auch wirklich antriebssteigernde Antidepressiva, die gut wirksam sind. dass Sie da so beraten werden, dass Sie was kriegen, was Ihnen auch medikamentös hilft zusätzlich.
Wie ist es, vielen Dank für den Anruf nach Niederbayern. Wie ist es in diesem Zusammenhang eigentlich mit Johanniskraut? Danach fragt ein Hörer aus Nürnberg, der an einer Depression erkrankt ist, hochdosiertes Johanniskraut nimmt und sich auch viel bewegt. Das hat ihm zumindest sehr geholfen.
Ja, also das Johanniskraut ist in der Tat ein wirksames Phytotherapeutikum bei der Depression. Es hat aber auch eine Reihe von Problemen und das wird häufig unterschätzt von den Patienten, weil die sagen, das ist ja nur pflanzlich. Aber es ist in der Tat so, dass das Johanniskraut Nebenwirkungen und vor allem auch durch einen Eingriff, eine Wirkung im Leberstoffwechsel, auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten verursachen kann. Und dadurch die Gefahr besteht, dass die Dosis ein bisschen zu hoch ist, beziehungsweise der Spiegel zu hoch ist oder der Spiegel von anderen wichtigen Medikamenten absinkt. Das heißt, beim Johanniskraut ist es ganz wichtig, immer mit dem Hausarzt drüber reden und nicht einfach in die Apotheke gehen und es kaufen, sondern oder sich irgendwo verschreiben lassen, sondern wirklich mit den Ärzten drüber reden, dass man das nimmt und die zu bitten, die Wechselwirkungen zu beachten. Und angesichts dieser relativ starken Wechselwirkung muss man sagen, ist das Johanniskraut eigentlich auch kein Medikament der ersten Reihe für die Behandlung von Depressionen im Alter, sondern eben eher andere Medikamente wie die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Also das wird häufig unterschätzt als nur pflanzliches Medikament mit vielen Nebenwirkungen.
Ja, genau. Klingt so natürlich, so gesund und damit so ein bisschen harmlos. Ist es denn, aber ist es ohne Rezept zu bekommen? Oder? Wissen wir jetzt nicht. Lassen wir es offen. Unsere nächste Hörerin ist Frau Bettix aus Rheine. Guten Morgen, Frau Bettix.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich bin vom Beruf Heilpädagogin und habe eine Zeit lang ehrenamtlich in einer Klinik für Psychiatrie gearbeitet. Und daher interessiert mich folgende Frage. Welch einen Einfluss hat der Alkohol auf die Entstehung einer Depression?
Ja. Also wir haben ja die Situation, dass Einsamkeit im Alter, insbesondere bei Männern, dann auch nochmal dazu führt, dass der Alkoholkonsum stark ansteigen kann, auch wenn in jüngeren Lebensjahren der Alkoholkonsum gar nicht so stark war. Und da ist es dann wirklich so, dass der chronische Alkoholmissbrauch schon auch eine als Wirkung eine Depression auslösen kann. Auch das Aufhören von Alkohol trinken kann dann zu depressiven Verstimmungen führen, wenn länger missbräuchlich getrunken wurde. Oft ist es auch so, dass die Patienten versuchen, ihre Depression mit Alkohol selbst zu behandeln und sich damit selbst medizieren. Und da muss man eben sagen, der Alkohol, der ist zwar akut hypnotisch und macht vielleicht auch eine gewisse Verbesserung der Stimmung in dem Moment, aber der ist nicht wirklich als Antidepressivum wirksam. Und man sollte es nicht probieren, damit eine Depression zu behandeln. Es hilft nicht.
Vielen Dank, Frau Bettix, für den Anruf. Und in Berlin begrüße ich jetzt Frau Kulig am Telefon. Guten Morgen, Frau Kulig.
Ja, guten Morgen.
Wir hören Sie gut. Sie haben eine längere Geschichte zu erzählen.
Ja, ich habe eine ziemlich traurige Lebensgeschichte, weil, glaube ich, nach meiner Einschätzung, ich habe auch darüber geforscht, ich eine schwere Kindheitsdepression hatte durch die gewalttätige Ehescheidung meiner Eltern. Das war alles um 1969. Also mein Vater hat damals ganz schlimm meine Mutter verprügelt und auch meine Schwester. Ich habe das meiste beobachtet, aber es wirkte sich so aus, dass ich dann sehr schlechte Schulnoten bekam, weil ich alles Mögliche vergessen habe. Jetzt habe ich viele Lebensjahre hinter mir und die negativen Sachen wurden eigentlich wieder hochgeholt durch eine Frauentherapie von 1986 bis 1992. Da kriegte ich dann nochmal eine Ehescheidung gegen meinen Willen. Das Schlimme war der Kostenfaktor. Ja, ich wurde dadurch sehr, sehr krank, auch innerlich vereinsamt und die Familienkonflikte nahmen dadurch nur noch zu. Und jetzt ging ich nach dem Tod der Mutter zum Psychiater. Das hing damit zusammen, weil ja auch die Rente bearbeitet werden musste. Und da hat mir der Psychiater jetzt folgende Mittel verschrieben, also nacheinander: Quetiapin, Ratiopharm 50 mg, Retard. Schadtabletten, dann Olanzapin Basix 5 mg, Wirkstoff Olanzapin und Tavor. Aber wie gesagt, alle drei Mittel nehme ich nicht. Das habe ich auch meinem behandelnden Psychiater gesagt, weil ich es also nicht vertrage. Ich würde dann gar nichts mehr hinkriegen, weder im Ich noch im Über-Ich. Mhm. Und die Hausärztin gab mir live 100. Aber wie gesagt, vor einer Woche hatte ich jetzt einen schweren Unfall gehabt. Ja. Da bin ich mich von der Leiter auf eine Steinkante geflogen und es blutete dann wie irre. Ja, ob das auch ein Ausfluss von der Depression ist, ich vermute ja. Ja.
Frau Kulich, ich danke Frau Kulich erstmal.
Was macht man, Frau Kulich, wenn man so negative hören Sie mich? Erfahrungen mit Psychologie?
Frau Kulich, erstmal vielen herzlichen Dank für diese sehr freimütige und offene Schilderung. Sie haben da einen wirklich schwierigen Lebensweg hinter sich. Herr Professor Rapp, was können Sie ihr raten?
Ja, einerseits ist es schon bedeutsam, in so einer, vor allem in einer psychotherapeutischen Behandlung von einer Depression, auch so Kindheitserfahrungen und Kindheitstraumata mit zu berücksichtigen. Und das ist ja auch was, wo die Kriegskindergeneration nicht so gern drüber spricht oder zum Teil auch in einem Alter war, wo ihnen das gar nicht so bewusst ist. Das Thema ist dann nicht eher diese Traumata wieder zu aktualisieren oder wieder aufzubrechen, sondern eher sich zu überlegen, wie kann ich jetzt im Alltag damit gut umgehen, dass ich diese Erfahrungen hatte. Mhm. Sodass da die Psychotherapie auch schon nochmal eine besondere Rolle hat. Und vielleicht zu der medikamentösen Therapie, also die Medikamente, die da jetzt genannt wurden, das waren alles keine Medikamente gegen Depressionen. Und deswegen auch nochmal der Appell, wirklich genau zu gucken, auch mal den Arzt zu fragen, was ist denn jetzt die Diagnose und wie soll das behandelt werden und welche Medikamente sind das, um sicher zu sein, dass man auch gut und leitliniengerecht behandelt wird. Das passiert sicher in den allermeisten Fällen, aber man kann es eben auch aktiv einfordern.
Und zum Schluss mit der Bitte, das in einer Minute zu beantworten, wenn möglich. Wie kann man vorbeugen gegen Depressionen im Alter, fragt ein Hörer aus Siegen.
Ja, also die sozialen Beziehungen aufrechterhalten oder den Mut haben, neue soziale Beziehungen zu knüpfen, den Alkohol und den sozialen Rückzug vermeiden. Was ganz wichtig ist, was wir noch nicht angesprochen haben, sowohl für die Behandlung als auch für die Prävention, ist die körperliche Aktivität.
Also Sport treiben.
Sport treiben, da gibt es Hinweise, dass es Depressionen heilen kann, ähnlich wirksam ist wie Medikamente und in der Prävention ist es auch sehr wirksam. Und im Allgemeinen zu versuchen, einen gesunden Lebensstil zu führen und wenn einen dann die Depression ereilt, Depression kann jeden treffen, sich gute professionelle Hilfe zu holen.
Das war die Sprechstunde zum Thema Depressionen im Alter. Herzlichen Dank an Professor Michael Rapp von der Universität Potsdam.